Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus, dem Foodcast. Und heute sind wir schon bei der Folge 47. Es ist Ende März und das bedeutet, die Uhren werden wieder umgestellt. Bald beginnt die Sommerzeit. Und Manon, erstmal ganz grundsätzlich, was hältst du denn eigentlich von der Zeitumstellung? Bist du eher so, das Team kann weg oder soll auch ganz schnell weg oder eher Team soll bleiben? Hallo erstmal.
Ja, hallo Marc. Also ich muss sagen, früher habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sondern habe die Zeitumstellung eben ganz normal mitgemacht. Aber seit ich Kinder habe, denke ich mir, das kann weg, weil die da doch schon mit ihrem Rhythmus durcheinander kommen und dann wir Erwachsenen kommen damit ja dann auch so ein bisschen durcheinander. Und von daher denke ich mir, eigentlich brauchen wir das nicht. Und es gibt ja auch viele Länder, die es nicht haben.
Ja, das stimmt. Und es gab ja auch mal diese EU-Umfrage, die gemacht wurde. Und da hat sich ja auch eine Mehrheit ausgesprochen dafür, dass es abgeschafft wird. Habe ich übrigens auch mitgemacht, auch dafür gestimmt, dass es abgeschafft wird. Aber ist ja dann erstmal nicht passiert. Unser heutiges Thema hat jetzt allerdings so gar nichts mit der Zeit zu tun oder vielleicht doch ein bisschen. Denn es geht teilweise auch um Schnelligkeit bei unserem heutigen Thema. Es geht nämlich um die Risikokommunikation. Manon, was hat das eigentlich mit Lebensmitteln und Ernährung zu tun?
Ja, also Lebensmittel können ja durchaus Stoffe enthalten, die möglicherweise gesundheitsgefährdend sind. Und es geht heute um das Institut, das sozusagen für den gesundheitlichen Verbraucherschutz arbeitet und deshalb dafür zuständig ist, bestehende Risiken zu bewerten oder auch neue aufzuspüren und diese dann eben mit Politikbehörden, Öffentlichkeit zu teilen. Und das hat erstmal nichts mit dem Thema Lebensmittelrückrufe zu tun. Das macht das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Wir sprechen heute mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung und zwar mit dem Präsidenten, Herrn Professor Dr. Andreas Hensel.
Professor Andreas Hensel ist deutscher Veterinärmediziner, Mikrobiologe und Hygieniker. Seit 2003 ist er Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung, kurz BfR, und damit Deutschlands oberster Risikoforscher. Hensel ist zudem auch der deutsche Vertreter im wissenschaftlichen Beirat der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.
Hallo.
Ja, ich grüße Sie. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Was sind denn eigentlich ganz allgemein die Aufgaben des BfR? Starten wir doch direkt mal so.
Die einfachste Frage ist manchmal die schwierigste. Also die Arbeitsfelder des Bundesinstituts für Risikobewertung, BfR, sind so vielfältig wie das Leben. Nicht? Ob E-Zigaretten, Tätowiermittel, Lebensmittel, Antibiotikaresistenzen. In unserem Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch. Also wir schützen die Gesundheit der Menschen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist da rumherum? Naja, wenn man es runterbricht, dann geht es um Lebensmittel, aber auch um Futtermittel, weil die werden natürlich auch an Tiere verfüttert, die wir später essen. Dann alles, was wir so unter Bedarfsgegenstände kennen, das sind Teller, Textilien, Haarfärbemittel oder auch alle Chemikalien. Also wir treiben im Grunde dazu bei, dass diese Produkte, die um sie herum sind, sicher sind und möglichst noch sicherer werden. Und zu den Hauptaufgaben, da geht es eigentlich darum, dass wir diese Risiken, ob sie bekannt sind und bestehend oder vielleicht auch noch nicht berücksichtigt sind, erarbeiten, dann auch Empfehlungen zur Risikobegrenzung geben und das auch natürlich zu kommunizieren, weil man muss ja irgendwie mit so einer Nachricht auch umgehen können. Und letztlich kann man sagen, die Arbeit mündet dann in politischer Beratung. Politikberatung heißt, dass eben genau diese Vorbereitung des wissenschaftlichen Sachverhaltes für Entscheidungsträger so ausgerichtet sind, dass derjenige oder diejenige, die das bekommen, dann auch verstehen. Das heißt, wir versuchen hier die Kommunikation dann eben auch zielgruppengerecht zu machen, möglicherweise dann eben für den Verbraucher oder für Politiker. Und in dem Bereich, damit wir das auch richtig machen, betreiben wir auch eigene Forschung und vor allen Dingen auf dem Gebiet der Risikowahrnehmung. So kann man es vielleicht sagen. Vielleicht noch ein letzter Satz. Wir sind in unserer wissenschaftlichen Bewertung, Forschung und auch der Kommunikation unabhängig, weil wir damals, als wir gegründet wurden, genau das vom Parlament mit in unseren Auftrag geschrieben bekommen haben, wir gehören zwar zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, aber wir haben keine Fachaufsichten im Bereich der Risikokommunikation. Also wir sind die unabhängige Stimme der Wissenschaft, wenn man das so einfach sagen möchte.
Wonach richtet sich denn, welchen Stoff Sie aktuell bewerten müssen? Und wie oft muss denn eine solche Bewertung vielleicht auch wiederholt werden?
Naja, zum einen ist es ja so, dass wir ja uns das nicht alles selber ausdenken. Wir dürfen das zwar, machen das auch manchmal, weil so im Vorlauf von bestimmten fachlichen Sachverhalten ist es wahrscheinlich die Wissenschaftlerin, die zuerst entdeckt, ob hier möglicherweise ein unerkanntes Risiko ist. Auf der anderen Seite sind die täglichen Routinen, und wir machen so ungefähr 4000 Risikobewertungen im Jahr, vor allen Dingen auf der Basis der Fragen, die uns Ministerien oder Behörden stellen. Das sind meist akute Fragestellungen. Da geht es darum, haben wir Daten zum bestimmten Sachverhalt, zu Pflanzenschutzmittelrückständen oder zu Chemikalien oder zu bestimmten Inhaltsstoffen von Lebensmitteln oder Aromen oder so etwas. Da geht es darum, dann zu schauen, gibt es neue oder andere relevante Informationen oder Daten, die wir vorher nicht kannten? Ist dann überhaupt eine neue Bewertung nötig? Oder naja, vielleicht manchmal ist es eben auch so, dass wir im Rahmen der klassischen Verfahren tätig sind. Also wir machen 3/4 unserer Arbeiten in gesetzlichen Verfahren, in der Zulassung zum Beispiel von neuartigen Lebensmitteln oder auch von Bioziden, von Pflanzenschutzmitteln und auch bei Chemikalien, bei Industriechemikalien oder bei genetisch veränderten Organismen. Also sind einfach Routinen, die in Gesetzesverfahren dann bearbeitet werden, und das strukturiert unseren Alltag. Spannender wird es natürlich dann, wenn dann Fragen kommen, mit denen wir selbst nicht gerechnet haben.
Jetzt, wo Sie gerade sagen, dass es manchmal auch Fragen gibt, mit denen Sie selbst nicht gerechnet haben. Die Medien sind ja manchmal auch voll von Warnungen. Also egal, ob jetzt Bisphenol A, Glyphosat, Mikroplastik und. Wie groß ist denn die Gefahr wirklich, die von unserem Essen tatsächlich ausgeht?
Naja, ich meine, das kann man schon so sogar noch weiter fassen. Ich glaube tatsächlich eher so, dass wir alle durch die Medienarbeit das Gefühl haben, dass wir alle schleichend vergiftet werden. Nee, weil es ist ja jeden Tag irgendwas in den Nachrichten oder in den sozialen Medien, und dann fragt man sich natürlich, woher kommt das eigentlich? Jetzt könnte ich als Präsident sagen, Leute, ruhig bleiben, don't panic, aber man muss sich schon mal überlegen, warum das grundsätzlich in Deutschland immer so eine Aufregung macht. Da gibt es verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund ist natürlich die Kontrollierbarkeit. Also in dem Moment, wo wir selber nicht mehr das Gefühl haben, unser Leben kontrollieren zu können. Und das ist gerade bei solchen Stoffen, die eben im Essen drin sein könnten, besonders wichtig, weil man das Gefühl hat, irgendeiner hat da was reingetan und ich bin nicht gefragt worden. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das essen und ich kann mich auch nicht schützen, weil ich es nicht sehen kann. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass in Deutschland insbesondere diese Furcht vor Chemie im Essen sehr hoch ist. Wir haben, obwohl das eigentlich, sagen wir mal, gar nicht reflektiert wird für dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, doch gesehen, dass die meisten Menschen eben ein tiefsitzendes Misstrauen gegen die Chemie haben. Und diese Chemie bedeutet eben, also ich möchte gerne auch chemiefrei leben. Und diejenigen von Ihnen, die mal Chemie nicht auf Lücke gesetzt haben in der Schule, wissen natürlich, dass das gar nicht geht, weil natürlich wir selber Teil der Chemie sind und natürlich auch die Chemie um uns herum jeden Tag da ist. Also chemiefrei geht gar nicht. Aber diese übliche Herangehensweise, ich möchte das vermeiden, führt dann doch dazu, dass Menschen eben doch gewisse Ängste haben und sagen, guck mal, da ist wieder was drin und das macht mein Leben schwerer und gefährdet mich oder meine Familie. Und dieses Misstrauen selbst, das hat man schon auch wissenschaftlich mal untersucht. Da gibt es in Nature Chemistry eine Befragung in 8 europäischen Ländern. Da ist natürlich Deutschland und Österreich mit dabei. Und da hat man dann festgestellt, dass also tatsächlich 40% der Interviewten große Anstrengungen machen, um nicht mit chemischen Substanzen in Kontakt zu kommen. Oder 40% wollen auch in einer Welt leben, wo gar keine Chemikalien vorkämen. Und 76% sind, und das muss man sagen, fälschlicherweise der Ansicht, dass eine giftige, künstlich hergestellte Substanz dann eben giftiger ist oder mehr gefährlich ist, also unabhängig von der Dosis. Ja, nur wenige wissen eigentlich, und das sind unter 10%, dass immer die Dosis das Gift macht. Das war eine Studie der ETH Zürich, der Universität, und da kann man eigentlich schon ganz gut sehen daran, dass egal, wer Ihnen das erklärt, sagt, nein, das ist jetzt alles nicht giftig, wir selber versuchen uns zu schützen und mit dieser kleinen Heuristik, mit diesem kleinen Werkzeug uns versuchen irgendwie auch zu wehren, ja, gegen den Eindruck, dass also hier ständig versucht wird oder entweder von der Industrie oder eben auch von anderen, dass versucht wird, uns hier dann doch irgendwo Dinge zu verkaufen, die unser Leben dann eben schlechter machen und uns eben kränker. Es ist bisher auch gezeigt, dass Europäer und Deutsche zum Beispiel mehrheitlich chemophob sind. Das haben wir auch in unseren eigenen Untersuchungen ganz gut gesehen. Die meisten Menschen sind eben beunruhigt, dass da wieder Stoffe oder Rückstände in Nahrung sind. Interessanterweise ist es weniger angsterzeugend, also mit anderen Worten, die tatsächlich größeren Risiken, die wir haben durch sogenannte Zoonose-Erreger, also Erkrankungen, die vom Mensch, vom Tier beziehungsweise tierischen Produkt auf den Menschen übergehen. Da gibt's, die meisten von Ihnen kennen die, Salmonellen oder Listerien, Campylobacter, die vor allen Dingen über mangelhafte Lebensmittelhygiene kommen. Und da haben wir tatsächlich viele, viele Kranke, Millionen in Deutschland und auch viele Tote. Das wird aber gar nicht so wahrgenommen wie die Vergiftung. Ja, weil wenn man jetzt mit vergiftet wird, da hat jeder das Gefühl, also da, das ist also ganz was Schreckliches. Obwohl wir eigentlich fast gar keinen Fall in Deutschland haben, wo jemand mit Lebensmitteln vergiftet wird. Außer er macht einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch. Das weiß jeder, dass man nicht zu viel Salz essen darf und auch zu viel Wasser trinken oder so etwas. Aber wenn man sich ganz normal ernährt, gibt's in Deutschland keinen, der am Lebensmittel stirbt. Während wir bei diesen biologischen Risiken dann doch eine ganze Menge, wahrscheinlich wirklich viele Millionen Deutsche sehen, die eben krank werden durch Lebensmittel. Und das ist meistens der unsachgemäße Umgang mit diesen Lebensmittel tierischer Herkunft.
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet. Vielleicht können Sie es noch mal kurz zusammenfassen. Also ich habe jetzt verstanden, die meisten Risiken werden eigentlich überschätzt, weil die Menschen eher so chemophob sind. Aber so tatsächliche Risiken, so wie Salmonellen, werden eher unterschätzt. Ist das so? Also was kann man sagen, welche Risiken eher überschätzt werden und welche eher unterschätzt werden?
Ja, tatsächlich ist das eine kulturelle Eigenschaft eines Volkes. Also wir stellen das fest, wenn wir das weltweit sehen, dass jedes Land seine eigenen Dämonen hat. Also in Deutschland sind es die Chemikalien, in den Vereinigten Staaten von Amerika sind es die Bakterien. Also wenn Sie da Hackepeter essen oder rohes Mett mit Zwiebeln, dann sind Sie ein Barbar. Das geht gar nicht. Also das muss alles schön erhitzt werden, während die Chemikalienamerikaner gar keine Sorgen machen. Und so ähnlich ist es mit den gentechnischen veränderten Organismen. In Israel ist das überhaupt kein Thema. Die haben dann eher so Fragen des Wassermangels, Versalzung, Nachhaltigkeit, sowas. Also bei uns ist es eben tatsächlich so, die Wahrnehmung von Mikroorganismen als krankmachende Agenzien ist praktisch wenig entwickelt, obwohl wir sagen müssen, dass es aus wissenschaftlicher Sicht eine der größten Herausforderungen ist. Wir haben ja die nackten Zahlen. Also es gibt ja ein Infektionsregister beim Robert-Koch-Institut und da kann man ja sehr schön sehen, wer also sich mit Lebensmitteln eine Vergiftung zuzieht. Das sind manchmal Bakterien, manchmal sind das Viren oder auch bestimmte Gifte im Essen. Und so weiß das ja auch jeder. Lebensmittelvergiftungen haben ja viele ja schon mal gehabt, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Und das geht manchmal auch böse aus.
Sie kommunizieren natürlich viel mit der Öffentlichkeit. Das heißt, welche besonderen Herausforderungen gibt es denn da ganz allgemein, wenn man wissenschaftliche Risiken an die Öffentlichkeit kommuniziert?
Na, das eine habe ich ja gesagt. Also die Vorstellungskraft des Menschen ist unbegrenzt an der Stelle. Und wenn man für sich selber schon mal so die Dämonen entdeckt hat, dann wird man die versuchen natürlich überall zu empfinden. Und dann, wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, wissenschaftlich stimmt das aber nicht, dann guckt man ins Internet und dann findet man Leute, die genau das Gegenteil sagen. Und das ist schwierig für Wissenschaftler, weil sie sagen, naja, wir haben ja Studien gehabt. Und dann sagen andere, ja, was kam doch mal im Fernsehen oder in den sozialen Medien. Wir haben so Beispiele zum Beispiel mit der Rohmilch. Ja, die wird im Moment total gehypt überall. Rohmilch an Kinder zu füttern, grenzt an Körperverletzung. Ja, weil wir wissen, dass in der Rohmilch häufig Escherichia coli Bakterien drin sind, und zwar von einem speziellen Typ, die bei vielen Kindern denn doch schwere Durchfälle oder zum Teil das hämorrhagisch-urämische Syndrom auslösen können. Und da gibt es dann auch regelmäßig europaweit Todesfälle. Nicht? Und die Frage ist, will man jetzt die tolle, leckere Rohmilch essen oder macht man das, was die Landwirte ja auch hinschreiben? Die schreiben ja, bitte erhitzt diese Milch. Ja, wenn man das aber nicht macht, weil man gelesen hat, die wäre doch dann so toll, dann muss man einfach akzeptieren, wenn so ein Risiko dann einfach so groß wird, dass man krank wird. Ja. Insofern ist dann, was Sie gefragt haben, war ja auch, welche Herausforderungen hat man? Also es gibt tatsächlich Risiken, die man für sich selbst akzeptiert, die geht man auch ganz gerne ein, sonst wird kein Mensch 200 auf der Autobahn fahren oder Fallschirm springen oder so etwas oder Downhill-Mountainbiking machen, weil einfach die allgemeinen Todesrisiken da so hoch wären. Aber dadurch, dass man die Risiken selbst eingeht und dass man die für akzeptabel hält, nimmt man sie auch in Kauf. Und das ist auch, das sieht man schon im Urlaub. Ja, also sie würden sich ja niemals zu Hause, sagen wir mal, in irgendeinem Kleinbus setzen und dann über einen Feldweg mit 180 Sachen brettern oder so. Das ist im Urlaub ganz normal, das macht man. Das gehört irgendwie mit zu diesem Gefühl. Oder sich ein Moped in Thailand, in Bangkok zu mieten, das kann man tun. Aber das ist keine gute Idee für einen Mitteleuropäer. Und vielleicht ein anderer weiterer Punkt ist die Kommunikation von Unsicherheit. Ja, weil wir eigentlich immer gerne möchten, dass da eine klare Antwort kommt, dann hat man eine Handlungsanweisung. So ist die Wissenschaft aber nicht, nicht? Also jede wissenschaftliche Erkenntnis ist immer nur vorläufig, ja? Weil sie ist im Fluss, neue Daten ersetzen die alten. Und das, was gestern vielleicht richtig war, ist morgen vielleicht dann doch nicht mehr richtig. Und so ist eben eine absolute Gewissheit nicht möglich. Und das führt dann letztlich dazu, dass man sich verunsichert fühlt und sagt, Mensch, heute haben sie das gesagt, morgen sage ich das, dann mache ich doch lieber das, was meine Tante sagt, ja, oder mein Onkel, oder was ich selber glaube, oder was im Fernsehen gesagt wird. Insofern ist also die Frage der Kommunikation von Risiken auch immer eine Frage der Dimension der Unsicherheit. Wissen wir das wirklich, was wir da gesagt haben, oder ist das nur eine Vermutung? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die natürlich Laien vielleicht häufig nicht so in der Dimension so wahrnehmen. Man fürchtet sich möglicherweise vor den falschen Dingen.
Gibt es eigentlich eine Vorgabe, wie schnell Sie sein müssen, wenn Sie einen Stoff bewerten? Also gibt es eine Vorgabe vom Ministerium oder kann man sagen, wie lange Sie überhaupt durchschnittlich brauchen für einen Stoff oder ist das komplett unterschiedlich von Stoff zu Stoff?
Nein, tatsächlich ist es komplett unterschiedlich. Also wenn Sie zum Beispiel in regulierte Verfahren, gesetzliche Verfahren gehen, wie die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, da müssen Sie die Sachen einfach abarbeiten. Das dauert manchmal wirklich außerordentlich lange. Die Dossiers, die man da so bekommt von der Wirtschaft, die sind dann füllen viele, viele Aktenordner. Und bis man die alle durchgearbeitet hat, das dauert natürlich auch. Insofern ist das schon mal eine Vorgabe, die kann man gar nicht beeinflussen. Spannender wird es natürlich dann, wenn im Moment aktuelle Lebensmittelkrisen, wenn die plötzlich da sind und die kommen von einem Tag auf den anderen. Selbst so eine Frage wie die Mont-Clon-Seuche, die wir jetzt gerade hatten, war dann auch eine Lebensmittelkrise, ja, weil die Frage ist, können wir das denn essen, überhaupt das Fleisch von diesen Tieren? Und selbst da würde man sagen, gut, das ist jetzt vielleicht nicht die allerwichtigste Frage, aber ja, sie können dieses Fleisch einfach essen und das ist auch überhaupt nicht schädlich für sie, genau wie bei der afrikanischen Schweinepest. Ja? Also die einzigen, die sich da Sorgen machen müssen, sind die Schweine und die Rinder. Ja, und das ist eben einfach auch zu kommunizieren, weil natürlich keiner Mensch weiß ganz genau, wer ist denn überhaupt infizierbar. Ja, und insofern ist, sagen wir mal, unsere Alltagsarbeit erstmal von starken Routinen geprägt, alltäglichen Dingen, wo wir versuchen, die Dinge in festgelegten Fristen einzuhalten. Aber spannender wird es natürlich dann, wenn plötzlich eine Krise kommt und wenn man etwas nicht hat in einer Lebensmittelkrise, dann ist es Zeit. Also wir sind auch über die vielen Dekaden, die wir jetzt mittlerweile arbeiten, auch schon sehr geschult. Ja, wir haben eigentlich in verschiedenen Branchen fast immer mal eine Krise. Mal hier bei Kosmetika, dort mal bei einem Lebensmittelinhaltsstoff oder mal vielleicht auch bei einer Industriechemikalie. Ein paar sind ja auch vorhin schon genannt worden. Und da geht es natürlich darum, dass jede Stunde zählt, nicht? Denn je schneller wir liefern können, also eine erste Gefährdungsbeurteilung oder auch eine vorläufige Risikobewertung, das muss dann so schnell wie möglich gehen, spätestens dann, wenn Menschen sterben, nicht? Und so ganz schnell geht es meistens nicht. Also wenn es dann ausgefeilt werden soll, dauert schon manchmal Tage. Und natürlich fällt die Qualität natürlich mit den Daten, die man dann hat. Also hat man da schon Messwerte von dem Lebensmittel zum Beispiel? Oder gibt es dann auch schon Menschen, die bestimmte Krankheitsbilder haben? Und am Anfang ist natürlich in der Krise auch immer eine gewisse Lückenhaftigkeit und mangelhafte Datenlage da, nicht? Und dann denke ich auch, dass die zeitkritischen Dinge dann vielleicht nicht so häufig sind, aber wenn, muss man eben vorbereitet sein. Und wir haben hier nicht nur ein Krisenteam bei uns, sondern das muss ja auch mit einer Kommunikation einhergehen. Nicht? Weil die Frage ist ja nicht nur die aufsichtsführenden Ministerien, dass sie die Antwort bekommen, sondern das interessiert die Medien, die Verbraucher genauso. Also das heißt, was bedeutet das jetzt für mich und mein Leben? Kann ich das jetzt noch essen oder nicht? Und das will jeder so schnell wie möglich wissen.
Jetzt ist es nun mal so, Sie haben ja eben, haben Sie ja gerade auch erwähnt, Sie haben ja viele komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse, die Sie im Prinzip so verständlich vermitteln müssen, dass es jeder versteht. Welche Strategien verwendet denn da das BfR oder welche Kommunikationsmittel nutzen Sie da auch?
Da haben wir über die letzten 20 Jahre viel dazugelernt. Also früher haben wir dann immer gedacht, wir machen mal eine Pressemitteilung und dann das war's dann. So waren die Zeiten damals nicht. Und man hat schon gemerkt, also dass wenn man da reinschreibt, das heißt ja noch lange nicht, dass das jeder glaubt, was man da macht. Also die Nachrichten, die wir haben, müssen auch zielgruppengerecht sein, manchmal auch in der richtigen Sprache. Also wir haben auch manche Dinge, die müssen halt dann, wenn es um Schafleber geht, dann eher in Serbo-Kroatisch geschrieben werden oder in Türkisch, als das in Deutsch. Aber insgesamt geht es natürlich darum, dass wir über die Jahre auch so einen Instrumentenkasten irgendwie zusammengebastelt haben. Nicht? Also die wissenschaftlichen Stellungnahmen, die kommen weitgehend unverändert. Aber selbst da machen wir eine Erläuterung für den Laien. Also was bedeutet das? Wie muss man das dann einordnen? Ansonsten mache ich ja hier mit Ihnen ja auch einen Podcast. Und es gibt ja auch Video-Statements oder so etwas. Dann, was sehr beliebt ist bei uns, da können Sie praktisch zu allen Themen mal nachschauen. Fragen und Antworten, die sind doch mehr nachgefragt als früher. Oder wir haben auch solche Wissenscomics zum Beispiel mittlerweile oder auch so ein Wissenschaftsmagazin, was man bei uns abrufen kann. Da wird dann relativ viel in den sozialen Medien darüber geredet. Und tatsächlich haben wir sogar unser erstes Kinderbuch gerade rausgegeben, was man schön vorlesen kann. Also bei seinen als Eltern oder auch als Großeltern kann man übrigens gratis das runterladen. Aber das sind eben einfach so Dinge, nicht, wo man versucht, zielgruppengerecht eine Kommunikation hinzubekommen. Und das Ziel dieser Kommunikation kann es ja nur sein, dass man uns zuweist, dass wir uns damit auskennen. Weil wir sind ja auch nicht wenige. Wir sind mittlerweile so 1200 Menschen, davon sind mehr als 600 Wissenschaftler. Das heißt also, die kennen sich in bestimmten Bereichen gut aus und sind im Grunde dafür geschult, ja, Menschen, die politische Entscheidungen treffen müssen, mit einfachen Worten den Sachverhalt zu erklären. Dabei ist aber eine Politikberatung immer auch im politischen Raum auch zu verstehen, nicht? Und deshalb machen wir natürlich auch diesen Raum etwas größer, indem wir die Menschen dran beteiligen, weil, und das muss man einfach wissen, es ist ja ein technischer Sonderfall, also dass wir zwischen Wissenschaft und Politik stehen, das ist ja was Besonderes. Wir haben ja dieses Mandat bekommen und das hat uns das Parlament gegeben, dass wir hier frei reden können. Das ist natürlich eine große Verantwortung, nicht? Also wenn da einer sagt, hier, sag uns mal, wie die Welt wirklich tickt, dann müssen Sie das auch schon überprüfbar tun. Und da gibt es natürlich viele Elemente, die wir eingeführt haben. Aber, und das ist das Wichtige, das macht man alles in Friedenszeiten. Also weil Sie sollen uns möglichst dann verstehen und akzeptieren, dass wir zu bestimmten Dingen kommunizieren, damit Sie, wenn es dann mal kritisch wird, wenn die Krise mal da ist, wenn Menschen krank werden, wenn Menschen sterben, ja, dass dann eben keine Zeit mehr ist zu erklären, wer bist du denn überhaupt oder wir haben einen gesetzlichen Auftrag, das jetzt gerade zu machen, nicht? Sondern da sind die Menschen dann sofort mit konfrontiert und wir haben es ja auch bei dem Covid-Ausbruch ja gesehen. Das Robert-Koch-Institut ist ja unsere Schwesterbehörde, die jetzt für die Patienten zuständig ist. Und da hat man ja gesehen, also aus dem Kaltstart hinaus, ja, in die große Kommunikationsfläche hinein. Und da kann man eigentlich nur von lernen und sagen, pass auf, wir bereiten uns für die Kommunikation so vor, dass wir verständlich sind und auch glaubwürdig.
Welche Verantwortung tragen denn eigentlich Medien und vor allem auch soziale Netzwerke in der Risikokommunikation? Also ich sag mal Medien, da weiß man ja in der Regel noch, was man rausgegeben hat, aber bei sozialen Netzwerken, da kann ja alles Mögliche im Prinzip hineininterpretiert werden, oder?
Naja, also aus unserer Sicht, und wir haben ja jeden Tag eigentlich so kleine Krisen, ist die Verantwortung eine extrem große. Also die Schieflage dieser Risikowahrnehmung entsteht relativ schnell. Wir haben zwar in der Wissenschaft ein hohes Ansehen in Deutschland, aber das schaffen sie im Grunde auch als einzelnes Institut nicht, ja, gegen reichweitenstarke Medien oder Social Media Accounts überhaupt sich zu behaupten. Es liegt einfach darin, dass ja vielleicht unsere Rolle auch eine andere ist. Ja. Wir versuchen zwar Realtime irgendwie in Echtzeit auch zu antworten, aber auf der anderen Seite die Frage, wer bringt denn eigentlich sachliche und seriöse Informationen für die Öffentlichkeit, das ist eben einfach auch eine Sache, die jeder für sich selbst entscheidet. Die Frage, wo gucke ich das denn nach? Nicht? Und diese ganzen Belehrungs- oder Lehrformate, jetzt von Sendungen mit der Maus oder irgendwelche Beratungsformate im Frühstücksfernsehen, da ist immer die Frage, wem glaubt man denn jetzt wirklich? Das kann ja jeder für sich selbst beantworten. Wem glaube ich denn überhaupt? Und jetzt haben wir als BFR auch noch einen gesetzlichen Auftrag, die Wahrheit zu sagen. Also das kann ja gar nicht sein, der Staat tatsächlich sowas auch wirklich macht. Aber unsere Leute sind eben einfach ganz normale Bürger, die sind zwar Wissenschaftler, aber die haben auch eine Familie und kümmern sich natürlich auch um die und versuchen natürlich für die auch rauszukriegen, wie es gerade am besten ist. Das heißt also, Aufklärung und Bildung gehört dazu. Vielleicht ist auch schon mal der erste Satz wichtig, dass wir mittlerweile schon ein paar hundert Jahre alte Grundgesetz der Toxikologie, also die Wissenschaft mit den Giften, die Dosis macht das Gift. Das hat Paracelsus schon gesagt und das gilt heute immer noch. Also nicht die bloße Existenz eines Stoffes, sei er nur krebserregend oder sonst irgendwie, sollte uns Angst machen, sondern die Frage, wie viel ist da wirklich drin? Weil die schlechte Nachricht jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer ist, natürlich ist es so, dass praktisch jedem Essen Inhaltsstoffe drin sind, die adverse Effekte machen, also krebserregend sind, embryotoxisch sind, reprotoxisch sind, aber in sehr, sehr kleinen Konzentrationen, also gibt es manchmal nur ein paar Moleküle. Ja, also, aber drin ist es halt. Also wenn da jetzt einer in der Presse Aufregung machen möchte, dann sagt er hin, guck, da sind Stoffe drin, die sind krebserregend. So, und dann sagst du, ja, in jeder Zitrone, in jedem Frühstücksmüsli, in jedem Kaffee sind solche Stoffe drin. Das ist auch normal. Die Frage ist, wie viel ist da wirklich drin? Und man könnte jetzt sagen, gut, ist das ein neues Problem? Und da muss ich sagen, ja, ist es, weil sie können heute aufgrund der neuen Messmethoden, die wir haben, heute im Femtogrammbereich messen, ja, oder auch im Attogrammbereich, also von, oder was heute jede Messbude kann, ja, zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, also im Pikogrammbereich, 10 hoch minus 15, ja, 15 Nullen, dann Komma, das ist echt nicht mehr viel. Eigentlich ist es fast gar nichts. Aber wenn Sie dann doppelt so viel messen, also von einem Pikogramm auf zwei Pikogramm, dann steht in der Presse 100% Erhöhung. Ja, und dann diese relativen und absoluten Zahlen werden häufig benutzt, um die Leute auch bewusst zu verwirren und vor allen Dingen um Angst zu erzeugen. Und das geht also über die Presse, über die sozialen Medien bis hin übrigens auch in die Politik manchmal. Man versucht irgendwie hier ein Angstszenario zu machen, weil man weiß natürlich, dass Angst ein starker Trigger ist. Ja, man will sich schützen und es ist vor allen Dingen auch ein guter Aufmacher. Ja, und das, was die meisten Menschen eben nicht verstehen, dass diese Medien und auch die Social Media davon leben, dass sie Klicks bekommen oder Aufmerksamkeit. Also vielleicht mein Rat, ja, Medien und Social Media erzeugen Aufmerksamkeit. Das sind keine Informationsträger. Also das kann mal sein, dass die Informationen transportieren. Aber deren Job ist, dass sie geklickt werden, dass sie verstanden werden. Und das führt letztlich dann dazu, dass manchmal sehr, sehr steile Thesen ihren Weg auch in die Öffentlichkeit finden. Und die werden natürlich mehr gehört als so ein langweiliges BFR, das sagt, bitte keine Panik, ist alles nicht so schlimm, ist ganz wenig drin. Ja, macht auch nichts, wir haben keine Anzeichen dafür. Und ich meine, da kann man sich ja herleiten schon, ja, dass uns dann unterstellt wird, auch die wiegeln wieder ab und so. Und dabei ist das doch so ein Riesenproblem. Man sollte sich schon mal angucken, wer das Riesenproblem dann auch beschreibt, nicht? Weil die Frage ist, wen wollen Sie denn im Umkehrschluss mehr glauben? Also wollen Sie dann einer Nichtregierungsorganisation, die ihr Geld damit verdient, Krisen irgendwie auch zu haben und irgendwie auch in irgendeiner Form zu handhaben und den Bürger zu schützen? Oder einem staatlichen Einrichtung, deren Job es ist, eben einfach die Dinge so zu sagen, wie sie sind.
Sie haben ja eben schon geschildert, dass Sie sehr schnell arbeiten, welche unterschiedlichen Kommunikationswege Sie nutzen. Aber gibt es denn vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der sozialen Netzwerke, gibt es einen Stoff oder vielleicht auch einen Fall, wo Sie sagen, da kommen wir als BFR irgendwie nicht durch, da sind wir mit unserer Kommunikation gescheitert, egal was wir sagen, wir können uns den Mund fusselig reden, aber es bleibt immer dieses Gerücht noch in der Welt. Gibt es sowas?
Naja, ich würde es vielleicht erstmal den positiven Fall, also besonders erfolgreich zum Beispiel, kann man ja auch sagen. Also bei uns ist ja auch das nationale Vergiftungsregister, das wir dankenswerterweise mit den Giftinformationszentralen der Bundesländer zusammenführen und da haben wir eine kleine BFR-App gemacht zu Vergiftungsunfällen, also für Omas und Opas und Mütter und Väter. Da kann man dann relativ schnell nachgucken, wenn die jetzt irgendwas gegessen haben, ist das jetzt irgendwie schlimm oder nicht und was tue ich dann? Oder unser Kinderbuch, das schlägt sich auch wacker, das gerade erschienen ist. Bei den gescheiterten Kommunikationen, so würde ich es nicht sagen. Ich würde nur sagen, das ist ja keine Frage von Sieg oder Niederlage, sondern die Frage ist, bleiben Menschen halt bei ihrer Entscheidung? Und ganz ehrlich, eben alle diejenigen, die in einer Partnerschaft leben, wissen das. Da können sie noch so viel erklären, wie sie wollen. Ganz am Schluss sagt er so, ich bleibe aber bei der Entscheidung. Also der Soziologe spricht hier vom Backfire-Effekt. Aber das ist tatsächlich so, die sachliche Beurteilung hat es eben einfach schwer gegen alarmistisch gefärbte Meldungen. Und ein Beispiel könnte ich vielleicht sagen, was im Moment auch ist, ist das Mikroplastik. Es gibt im Moment zwar, wir finden das Mikroplastik zwar überall, aber die Frage ist, ist das jetzt irgendwie wichtig für die Gesundheit des Menschen, können wir im Moment eigentlich eher mit Nein beantworten. Wir haben nicht nur aus der Toxikologie irgendwelche Hinweise, sondern auch aus der Epidemiologie. Also wie verbreiten sich Krankheiten einfach? Und da können wir im Moment nicht erkennen, dass es Effekte des Mikroplastiks gibt auf die Gesundheit des Menschen. Und würde einen wahrscheinlich grundsätzlich auch erstmal nicht wundern, weil solche supramolekularen Strukturen, die essen wir ja jeden Tag mit. Also wir essen jeden Tag Sand zum Beispiel, auch wenn viele das nicht glauben. Oder wenn Sie mal auf den Salat mit dem Binocular drauf gucken. Sie essen auch jeden Tag irgendwelche kleinen Kolembolen, Springschwänze oder kleine Wanzen mit beim frischen Salat. Ja, will vielleicht nicht jeder wissen, aber die sind eben einfach so klein, dass man sie nicht sieht. Das heißt, wir nehmen also ständig auch Dinge auf, von denen, wenn wir drüber nachdenken, eigentlich wissen, dass wir das nicht so gerne machen würden. Gehört aber zur menschlichen Ernährung dazu. Eine andere Schieflage der Diskussion ist einer dieser Dauerbrenner mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Nicht? Also vielleicht ein Satz davor, um Sie alle zu erinnern, wenn Sie ein Pflanzenschutzmittel in Deutschland zulassen wollen, dann muss beim bestimmungsgemäßen Gebrauch der Schutz der Gesundheit der Menschen gewährleistet sein. Und dafür gibt es eine Wirkstoffprüfung und eines der strengsten Genehmigungsverfahren weltweit. Ja, und die Sicherheit für den Mensch und die Umwelt sind darin eben auch die zentralen Elemente. Und das heißt also, Wirkstoffe dürfen da an der Stelle gar nicht genotoxisch oder krebserregend sein. Und das gilt natürlich auch für Glyphosat. Da gab es aber auch große politische Implikationen, weil nämlich Glyphosat nicht nur das Pflanzenschutzmittel ist, was am meisten auf der Welt verkauft wird, sondern es ist eben auch noch ein Hebel für die Gentechnik, weil man glyphosatresistente Pflanzen gezüchtet hatte, machen ja mehrere Firmen auch, und dadurch kann man dann alle Unkräuter dann wegspritzen, das ist ja ein Herbizid eigentlich, und dann bleiben die resistenten Pflanzen übrig. Also dann war es auch ein Hebel gegen die Gentechnik. Das ist natürlich schwierig, wenn Sie als einzelnes Institut, und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wir sind die Einzigen auf der ganzen Welt, ja, die Wissenschaft hat sich da jetzt auch nicht groß zu geäußert, die gesagt haben, nein, es ist nicht krebserregend. Und dann haben sie alle NGOs und verschiedene politische Parteien, die einem noch nicht nur unterstellen, dass wir das nicht gesehen haben und so zu dumm waren, das nicht zu sehen, sondern dass es eben noch viel Schlauere gibt als uns, die das gesehen haben. So, und da ist es natürlich schwierig, wissenschaftlich zu argumentieren, weil im Grunde fast alle Argumente einem schon mal unterstellen, dass man erstmal keine Ahnung hat. Und das Zweite eben, dass man die Dinge auch falsch interpretiert oder auch bewusst falsch interpretiert. Also tatsächlich unseren Menschen, die bei uns arbeiten, an Korruption oder sowas zu unterstellen, nach dem Motto, wir sind alle gekauft. Für uns, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Frage, wie berechenbar sind wir in der Qualität? Und da kann ich nur darauf verweisen, wissenschaftliche Qualität weisen wir uns nicht selber zu. Das macht in Deutschland der Wissenschaftsrat, der war gerade letztes Jahr bei uns und hat uns also sehr gute bis exzellente Arbeit bescheinigt. Und das müssen sie erstmal hinkriegen. Also ich meine, das nicht, dass ich jetzt besonders stolz drauf bin, aber ein bisschen schon. Das sind halt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann wirklich exzellent forschen. Und die guten Forscher machen auch die guten Risikobewertungen.
Die letzte Frage, die Marc und ich in letzter Zeit häufig im Podcast stellen, beschäftigt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich etwas, was Sie als BfR ja auch beschäftigt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Menschen mittlerweile hingehen und ChatGPT Fragen stellen wie, ist Mikroplastik in meinem Essen drin? Kann ich das noch essen? Ja oder nein? Und eben nicht auf die Seite vom BfR zum Beispiel gehen. Wie gehen Sie mit dem Thema KI um?
Jetzt in dem speziellen Fall, das gilt übrigens auch für Glyphosat, haben wir das natürlich selber auch schon mal probiert. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass solche großen Sprachmodelle natürlich nur statistische Modelle sind. Das heißt also, die gucken alles, was da schon mal geschrieben wurde. Und witzigerweise finden wir in solchen Sprachmodellen auch manchmal solche Phrasen, die von uns kommen. Also das ist schon tatsächlich so, dass man sagen könnte, das geht. Und es ist ja auch berechtigt zu fragen nach KI, weil wir sind natürlich in einem Bereich, wo es um Expertenentscheidungen geht, die grundsätzlich, sage ich mal, einer KI zugänglich sind. Eine Risikobewertung könnte möglicherweise auch irgendwann mal eine Maschine machen. Heute vielleicht noch nicht, aber die Frage einer Meta-Analyse, und das ist ja das, was wir eigentlich machen, der wissenschaftlichen Literatur, die kann man natürlich entsprechend auch durch KI verbessern. Das tun wir auch, aber eben nicht in einem Sprachmodell, sondern wir haben ja selber zum Beispiel im Bereich der Toxikologie ganz viele Hunderttausende von Bewertungen auch, die aufgrund zum Beispiel von Tierversuchen gemacht wurden oder Daten von Menschen, ja, so auf die können wir dann natürlich zugreifen. Das heißt, wir machen unsere eigenen Anwendungen, die dann eben geschlossen für uns in der generativen KI uns helfen können, sicherere Bewertungen zu machen. Also insofern kann man sagen, ja, wir benutzen das, und ansonsten würde ich davon erstmal grundsätzlich warnen davor, alles für bare Münze zu nehmen, was so eine KI einem da aufschreibt. Also es kann auch mal richtig daneben gehen. Das hat man ja schon, war ja schon mal in der Presse auch, dass manche Stoffe dann plötzlich dann ungefährlich sind oder dass man die auch trinken kann, obwohl das dann irgendwie Mineralöle sind oder so etwas. Also da, ich glaube ja, man kann das mal probieren, und vielleicht hilft es einem auch für die erste Orientierung weiter. Aber im Moment sind wir noch so, dass die entsprechende menschliche Intelligenz einen da noch ein bisschen weiterbringt. Vielleicht ist es auch nicht so sehr die KI, nicht, sondern einfach der Digitalisierungsprozess, der viel wichtiger ist. Also die Integration von Daten, das Halten von guten und gepflegten Datenbanken mit entsprechend definierten Dateninhaltsfeldern, wo dann auch die richtigen gemessenen Daten reinkommen. Also das ist, glaube ich, der erste und wichtigere Schritt in den nächsten Jahren, dass also Wissenschaft der öffentlichen Verwaltung im Bereich der sogenannten Ressortforschung, also für die Ministerien, dass die eben sich da entsprechend weiterentwickeln können und tun. Und die gute Nachricht ist, wir sind auch nicht auf der anderen Seite vom Mond. Also wir haben eine eigene Abteilung, die sich mittlerweile damit beschäftigt, weil gerade insbesondere bei der Modellierung, da können wir doch eine ganze Menge von diesen neuen Technologien auch bei uns nutzen. Und das tun wir auch.
Es endet mit einer guten Nachricht. Das ist immer gut, die heutige Podcast-Folge. Ich sage vielen lieben Dank, Herr Professor Hensel. Und Manon, was hast du denn für diese Folge mitgenommen? Also ich habe schon mal mitgenommen, dass es sehr interessant ist, wie unterschiedlich wir Risiken bewerten tatsächlich. Das war mir vorher so nicht bewusst in der Form.
Genau, wie unterschiedlich das weltweit auch gesehen wird. Das fand ich auch sehr spannend. Ich muss vielleicht erstmal was als Vertreterin des Lebensmittelverbands sagen, wo ich ja jetzt auch schon seit 15 Jahren bin. Ich finde, sie arbeiten immer wahnsinnig schnell als BfR. Also wenn dann gerade so eine Krise hochploppt oder ein Stoff, wo man erstmal eine Einschätzung braucht, ich habe das Gefühl, das kommt immer sehr schnell, wofür wir ja auch sehr dankbar sind, weil wir darauf ja auch unsere Kommunikation abstellen. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man erstmal so eine Einschätzung hat. Und wie Sie selber ja auch gesagt haben, meistens ist es ja so, dass das Risiko total überschätzt wird. Und anderes, was wir tagtäglich erleben in der Küche zum Beispiel, wird dann unterschätzt. Also dieses einfache Händewaschen. Also ich glaube, seit Corona sind wir da immer ein bisschen mehr sensibilisiert alle. Aber wie sehr es hilft, dass man sich die Hände wäscht und dass man eben in der Küche dann auch zum Beispiel unterschiedliche Schneidebretter verwendet. Das ist wirklich etwas, was viele Verbraucherinnen und Verbraucher, glaube ich, noch nicht so verinnerlicht haben, und stattdessen ist es eben dieses, was man gefühlt nicht selber beeinflussen kann, nämlich das, was die Lebensmittelindustrie einem vorgibt, wovor man dann am meisten Angst hat. Das fand ich sehr, sehr spannend, wie Sie das alles ausgeführt haben und wie Sie arbeiten, und herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
Vielleicht wissen Sie auch, wie lange man denn die Hände waschen sollte. Wir haben nämlich so eine kleine Regel. Das ist die Entchenregel. Also zweimal alle meine Entchen singen. Und wenn Sie damit fertig sind, dann haben Sie lang genug die Hände gewaschen.
Zweimal sogar. Ich hätte jetzt gesagt, einmal singen reicht. Aber
wir brauchen, das ist okay. Die Zwei-Enten-Regel.
Jetzt habe ich endlich mal ein anderes Lied, weil ich habe das mit Happy Birthday gelernt. Zweimal Happy Birthday singen, aber man fühlt sich ein bisschen bescheuert, wenn man irgendwem zum Geburtstag gratuliert, den es gar nicht gibt in dem Moment. Außer den Händen, die haben natürlich auch jeden Tag Geburtstag.
Prima. Ja, vielen Dank.
Wunderbar. Dann sind wir wirklich am Ende, Manon. Wir beide hören uns dann wieder im April mit einem neuen Thema. Und bis dahin, ja, wünsche ich dir jetzt erstmal ein gutes Durchkommen durch die Zeitumstellung wieder. Und dann, wie gesagt, hören wir uns Ende April wieder.
Und dann ist auch Ostern schon vorbei. Von daher auch frohe Ostern schon mal an alle.
Stimmt, richtig. Machen wir alles entsprechend früh genug. Genau, viel Spaß bei der Eiersuche. Und dann, wie gesagt, bis Ende April.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.